Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Kampf um die AHV. Ja zum Rentenalter 65 auch für Frauen. Nein zur Frühpensionierung bei tieferen Einkommen, sagt der Nationalrat. Streit um SBB Cargo. Die SBB will die Streikenden verklagen, weil sie einen Millionenschaden anrichteten. Verbale Eskalation in Tibet. Der chinesische Ministerpräsident bezichtigt den Dalai Lama der Aufwiegelung. Das tibetische Oberhaupt droht mit Rücktritt. Letztes Ausatmen. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas umgeht die ärztliche Kontrolle. Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert gesetzliche Regeln. Und leichtes Aufatmen. An der Schweizer Börse legen viele Papiere zu. Was das zu bedeuten hat und wohin sich die Bankenkrise entwickelt, fragen wir den Chefökonom der Bank Sarasin, Jan-Amrit Poser, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Roger Brändlin.
Der Nationalrat will das Frauenrentenalter um ein Jahr auf 65 Jahre erhöhen. Doch hat er in der Debatte zur 11. AHV-Revision am Morgen alle Vorschläge abgelehnt, die eine Frühpensionierung von Personen mit tiefen Einkommen finanziell abfedern würde. Dieter Kohler.
Der Nationalrat will, dass Männer und Frauen im gleichen Alter, nämlich mit 65 Jahren, die volle AHV-Rente beziehen können. Wer früher mit der Arbeit aufhören will, kann dies tun, muss die Frühpensionierung aber selber finanzieren. Alle Anträge der Linken, der Grünen und der CVP, Frühpensionierungen sozial abzufedern, wurden abgelehnt. Die bürgerliche Mehrheit im Rat setzte sich durch und will mit der 11. AHV-Revision jährlich 800 Millionen Franken sparen. Schließlich stimmte der Rat in der Gesamtabstimmung der Vorlage mit 97 zu 89 Stimmen zu. CVP-Nationalräte vom Wirtschaftsflügel gaben den Ausschlag. Sie hielten sich nicht an die ablehnende Haltung ihrer eigenen Partei und trugen so zur Ja-Mehrheit bei. SP-Nationalrat und Gewerkschafter Paul Rechsteiner sprach von einem Scherbenhaufen. Die Vorlage habe, wie schon die Erstauflage vor 4 Jahren, vor dem Volk keine Chance. Nun geht das Geschäft in den Ständerat.
Die Polizei soll bei Ausschaffungen und Transporten renitenter Personen Elektroschockwaffen, also sogenannte Taser, einsetzen können. Beide Räte haben dem Antrag der Einigungskonferenz nun zugestimmt. Nach Meinung der Befürworter kann der Einsatz von Tasern schlimmere Verletzungen verhüten, weil dann keine Pistole eingesetzt werden müsse. Der Streik der SBB-Angestellten im Tessin kostet das Unternehmen SBB Cargo täglich 250.000 Franken. Das sagt der SBB-Chef Andreas Mayer gegenüber Schweizer Radio DRS. Diesen Missstand will die SBB nicht auf sich sitzen lassen. Man werde das Geld bei den Verantwortlichen zurückfordern, sagte Mayer weiter. Die Gewerkschaften allerdings bleiben hart. Der Streik wird weitergeführt. Morgen Nachmittag findet eine Demonstration in Bern statt. Die Route führt aber nicht über den Bundesplatz, wo Kundgebungen während der Session verboten sind. Anders als die grosse Schwester bei der SBB hat die BLS Cargo das Geschäftsjahr 2007 gut abgeschlossen. Das Güterverkehrsunternehmen der Lötschbergbahn steigerte seinen Gewinn um mehr als einen Drittel auf knapp 15 Millionen Franken. Im Transportgeschäft über die Alpen nahm die Leistung um 4,5% zu. Dies entspricht einem Marktanteil von 40%, wie BLS Cargo mitteilte. Das geistige Oberhaupt der Tibeterinnen und Tibeter, der Dalai Lama, will als politischer Führer zurücktreten, falls die Gewalt in Tibet außer Kontrolle gerät. Dies sagte der Dalai Lama in Dharamsala, seinem nordindischen Exil. Die Tibeter und Chinesen müssten Seite an Seite leben können. Er wolle für Tibet Autonomie, keine vollständige Unabhängigkeit von China. Zuvor hatte der chinesische Regierungschef Wen Jiabao den Dalai Lama für die Unruhen in Tibet verantwortlich gemacht. Die aktuelle Lage in Tibet selber schildert ein deutscher Journalist in Lhasa als angespannt und von Angst geprägt. In jeder Straße, jeder Kreuzung und jeder Gasse patrouilliere Militär mit dem Gewehr im Anschlag. Viele Menschen fürchteten, festgenommen zu werden. Der Gewaltausbruch vor 4 Tagen, ausschließlich gegen Chinesen, sei gewalttätig gewesen. Auf einer kilometerlangen Straße seien alle Geschäfte zerstört. Die längste Regierungskrise in der Geschichte Belgiens ist beendet. Mehr als 9 Monate nach den Wahlen vom letzten Juni einigten sich 5 Parteien auf einen Koalitionsvertrag. Neuer Premierminister soll der flämische Christdemokrat Yves Le Terme werden. Aus Brüssel Thomas Oberer.
Nach einer langen Verhandlungsnacht war die Einigung heute Morgen perfekt. 5 Parteien haben sich auf die Grundlagen für eine gemeinsame Regierung geeinigt. Dazu gehören die Christdemokraten und die Liberalen jeweils aus dem flämischen Norden und dem französischsprachigen Süden Belgiens, sowie die Sozialisten aus dem frankophonen Wallonien. Im Koalitionsvertrag wurden eine ganze Menge von Problemen ausgeräumt, unter anderem in der Steuer-, Asyl- und Einwanderungspolitik. Der größte Streitpunkt, die geplante Staatsreform, wurde aber auf später verschoben. Dabei geht es um die Frage, ob die beiden Landesteile Flandern und Wallonien noch mehr Eigenständigkeit bekommen sollen. Deshalb gilt das neue Regierungsbündnis als sehr zerbrechlich. Die Parteigremien müssen nun noch den Regierungsvertrag absegnen und sich auf die Verteilung der Ministerposten einigen. Am kommenden Donnerstag soll dann der Wahlsieger, der flämische Christdemokrat Yves Le Terme, endlich im Brüsseler Königspalast vereidigt werden.
Nach dem schwarzen Montag von gestern war heute an den europäischen Börsen eine leichte Erholung sichtbar. Auch die Schweizer Börse machte bei dieser Entwicklung mit. Sabine Manz.
Die positive Vorgabe machte der japanische Nikkei-Index am Morgen früh. Dem folgten die Börsenplätze Frankfurt, London und Zürich. Die Hauptindizes legten heute Morgen überall rund 2% zu, so auch der Schweizer SMI. Vor allem die Schweizer Finanztitel gewannen wieder etwas an Boden, allen voran die Grossbanken UBS und CS, die bisher gut die Hälfte ihrer Verluste von gestern wieder wettmachen konnten. Getragen wurde die positive Stimmung allerdings auch von starken Zahlen mehrerer Industriebetriebe, wie etwa Forbo, Bucher oder Lindt & Sprüngli. Dennoch bleibt die Spannung groß. Alle warten auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank heute Abend und auf die Zahlen der beiden US-Banken Lehman Brothers und Goldman Sachs. Sie könnten den nächsten Sturm auslösen oder für weitere Ruhe sorgen.
Und damit gleich zu den aktuellen Börsendaten, mitgeteilt von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.938 Punkten. Das ist ein Plus von 2,4%. Der Euro wird zu 1.5583 gehandelt und der Dollar zu 98,52 Rappen.
12:37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Gleichberechtigung der anderen Art. Nun sollen also auch Frauen bis 65 arbeiten. Das Feilschen um die AHV-Revision in den nächsten Minuten. Dann Stichwort Güterverkehr. Wer protestiert, soll bezahlen, wie die SBB die streikenden Cargo-Angestellten zum Aufgeben zwingen will. Die Gnade der Spätgeborenen, wieso die BLS im Gütertransport erfolgreicher ist als die SBB. Was in Tibet geschieht, ist unklar. Klar ist nur, China wird schlechte Publicity nicht mehr lange dulden. Das befürchten auch Exil-Tibeter in der Schweiz. Helium und Plastiksack statt Arsen und Spitzenhäubchen. Dignitas macht mit einer neuen Todesart von sich reden. Sogar der Chefoptimist der Deutschen Bank, Joe Ackermann, glaubt nicht mehr an die Selbstheilungskraft des Finanzmarktes und ruft Regierungen zur Zusammenarbeit auf. Wie weiter mit der Bankenkrise, fragen wir den Chefökonom der Bank Sarasin im Tagesgespräch um 13 Uhr. Länger arbeiten, früher oder später pensioniert werden. Im Nationalrat rangen die Politikerinnen und Politiker am Morgen lange und hart um die künftigen AHV-Renten. Durchgesetzt haben sich schließlich die Bürgerlichen und das heißt, das Rentenalter für Frauen steigt und finanzielle Abfederungen bei Frühpensionierungen gibt es keine. Geraldine Deicher.
Schon zum Auftakt gestern wurde hart gefeilscht. Heute bei der Debatte um die Flexibilisierung von Frühpensionierungen, dem Filetstück der AHV-Revision, wurden nochmals die Messer gewetzt. Frühpensionierungen finanziell zu erleichtern sei falsch, betonte die FDP. Und Sozialminister Pascal Couchepin sprach gar von Geldverschwendung, Gießkannenpolitik statt Sozialpolitik.
Elles sont du gaspillage, elles permettent de faire croire qu'on a fait quelque chose, mais en réalité, on a utilisé les faibles moyens qu'on a à disposition pour faire de l'arrosage et pas faire de la politique sociale.
Für die SVP wäre eine finanzielle Abfederung von Frühpensionierungen nichts anderes als eine Subventionierung, die bei der AHV ans Eingemachte gehen würde. Eine Subventionierung am falschen Ort, zur falschen Zeit. SVP-Nationalrat Jürg Stahl.
Wir erachten es als der falsche Weg und in Anbetracht des bedeutenden Finanzierungsbedarfs auch als unverantwortbar.
Die CVP versuchte es mit einem Kompromiss, aus dem Wunsch heraus, die vor Jahren vom Bundesrat versprochene Flexibilisierung doch noch umzusetzen, aber auch aus Angst vor einem erneuten Nein an der Urne. Eine reine Abbauvorlage, bei der 800 Millionen Franken gespart würden, sei chancenlos, so Ruth Humbel-Neff.
Wir müssen daher eine abgefederte Flexibilisierung vorsehen, aber nicht mit der Gießkanne für Menschen, welche mit AHV zweiter Säule und dritter Säule über ein ausreichendes Einkommen verfügen, sondern für Personen, welche eben hauptsächlich von der ersten Säule leben müssen.
Eine Erhöhung des Rentenalters ohne finanzielle Erleichterung von Frühpensionierungen für die Ratslinke undenkbar. Immer wieder werde Sozialabbau auf dem Buckel der Frauen gemacht, ärgerte sich Franziska Teuscher von den Grünen. Das Rentenalter von Frauen und Männern gleichzustellen, bedeute noch keine Gleichstellung.
Die tatsächliche Gleichstellung ist nicht erreicht, in den zwei wichtigen Bereichen Lohngleichheit nicht erreicht, bei der Verteilung der Familien- und Betreuungsarbeit ist sie nicht erreicht. Dieses Pfand des Frauenrentenalters 64 geben wir nicht einfach preis für keine Gleichstellung, tatsächliche Gleichstellung zu erreichen.
Der Nationalrat habe sich für knallharten Sozialabbau eingesetzt. Und das, obschon es der AHV sehr gut gehe. Dem könne die SP nicht zustimmen, sagte Paul Rechsteiner.
Diese Revision ist eine Totgeburt, eine politische Totgeburt. Entweder wird sie im Parlament versenkt oder sonst, wie 2004, in der Urnenabstimmung vor dem Volk.
Der Nationalrat wollte die Revision aber nicht versenken. Die Bürgerlichen haben sich, mithilfe des Wirtschaftsflügels der CVP, bei der Gesamtabstimmung durchgesetzt. Beschlossen wurde eine AHV-Revision ohne Leistungsausbau. Das Frauenrentenalter wird auf 65 erhöht, das Rentenalter zwischen 60 und 70 Jahren flexibilisiert, jedoch ohne zusätzliche Kosten. Wer früher gehen will, soll das können, aber selber berappen. Ferner hat der Rat die Möglichkeit eingebaut, den Rhythmus für Rentenerhöhungen zu verlangsamen. Damit ist es nun am Ständerat. Er, so hofft man auf der Ratslinken, soll es noch richten und doch noch eine abgefederte Frühpensionierung einbauen. Falls nicht, ist ein Referendum wahrscheinlich.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Weitere Informationen zur AHV und AHV-Revision finden Sie auf in unserer Homepage auf www.drs.ch. Die SBB macht Druck auf die streikenden Angestellten im Tessin und auf die Gewerkschaften. Das Geld, das das Unternehmen täglich wegen des Streiks verliere, müssten die Gewerkschaften zurückbezahlen, fordert SBB-Chef Andreas Mayer. Diese denken allerdings nicht daran, die Rechnung zu begleichen. Oliver Washington.
Seit gut 10 Tagen stehen die Arbeiten im Industriewerk in Bellinzona still. Zwar rollen trotz ausbleibenden Reparaturen die SBB-Lokomotiven noch, aber in der Kasse der SBB hinterlasse der Streik ein Loch, wie SBB-Chef Andreas Mayer gegenüber Radio DRS sagt.
Uns entsteht durch den Streik täglich ein Schaden von etwa 1/4 Million Schweizer Franken. Und wir haben bestehende Verträge auch mit den Sozialpartnern. Wir sind jetzt dabei, diese Forderungen zu beziffern und werden die dann auch geltend machen.
Der bestehende Gesamtarbeitsvertrag zwischen den Sozialpartnern verbiete es den Arbeitern zu streiken, argumentiert Mayer, deshalb die Geldforderung. In Bellinzona wollen die Arbeiter nun erst mal abwarten, bis die Rechnung auch tatsächlich auf dem Tisch liege und dann dazu Stellung nehmen, sagt Streikführer Gianni Frizzo gelassen.
In quanto questa mattina propone un mediatore e subito dopo.
Frizzo schlägt stattdessen einen Mediator vor, der zwischen den beiden Parteien vermittelt. Wenig beeindruckt von der Geldforderung zeigt sich auch Peter Mohr, Mediensprecher der Eisenbahnergewerkschaft. Er kritisiert vielmehr die SBB-Spitze. Diese habe den Gesamtarbeitsvertrag zuerst gebrochen, weil sie die Gewerkschaften nicht vorgängig über die Abbau- und Sparmaßnahmen informiert habe. Deshalb verteidigt Peter Mohr den Streik und weiter sagt er,
Wir werden diese Rechnung sicher nicht bezahlen. Es gibt bisher praktisch keine Gerichtsurteile in dieser Sache. Und wir haben einen guten Tipp an Herrn Mayer. Wenn er dafür sorgt, dass die SBB den richtigen Schritt macht, dann kann er dieses Geld schnell einsparen.
Die Gewerkschaften fordern die Garantie, dass die Abbaupläne zurückgenommen werden. Soweit will die SBB-Spitze allerdings nicht gehen. Sie hält an ihrem Angebot fest, die Abbaumaßnahmen lediglich zu sistieren und dann an einem runden Tisch nach Lösungen zu suchen. Den Konflikt etwas entspannen könnte die morgige Sonderdebatte im Nationalrat. Entscheiden kann der Rat zwar nichts, aber das eine oder andere Signal aussenden. Wie diese Signale aussehen werden, das dürfte insbesondere für die SBB entscheidend sein, wie weit sie auf die Forderung der Streikenden eingehen wird.
Oliver Washington. Wie es weitergeht bei SBB Cargo ist also nach wie vor ungewiss. Sehr solide steht dagegen ihre kleinere Konkurrentin, die BLS Cargo, da. Jahr für Jahr schafft sie es, Gewinne zu schreiben. 2007 machte die Güterverkehrstochter der BLS einen Gewinn von fast 15 Millionen Franken. Weshalb die BLS so viel besser geschäftet als die ehemalige Monopolistin SBB Cargo, im Bericht von Rainer Bohrer.
Es sind mehrere Faktoren, die BLS Cargo so erfolgreich Container, flüssige Stoffe oder Lastwagenladungen über das Schweizer Schienennetz transportieren lassen. Einer der wichtigsten ist sicher, dass die BLS seit der Liberalisierung der Güterbahn in der Schweiz im Jahr 2001 ihr Geschäft von Grund auf neu aufbauen konnte. Die Gnade der späten Geburt also. BLS Cargo-Chef Dirk Stahl.
Ja, wir haben tatsächlich profitiert. Wir haben ja nicht auf der grünen Wiese gestartet. Die BLS hat schon seit 100 Jahren Güterverkehr gemacht, aber wir konnten tatsächlich mit kleinen Strukturen von kleinen Strukturen neu aufbauen und uns direkt so aufbauen, wie man es jetzt braucht im liberalisierten Markt.
Aus dem Raum Thun-Brieg heraus startete die BLS 2001 als kleine Nischengüterbahn, konzentrierte sich zuerst auf die Lötschberg-Linie, expandierte dann auf den Gotthard und wuchs schließlich dank Partnerschaften auch im Ausland. Noch heute ist SBB Cargo 7-mal grösser als BLS Cargo. Wer aber klein ist, hat die Möglichkeit, dem grossen Marktanteile abzunehmen. Entsprechend eindrücklich sind die Wachstumsraten von BLS Cargo. Dirk Stahl.
Ja, ein bisschen ist es so, dass der Newcomer oder der relative Newcomer kann eher gewinnen. Also von daher war SBB in der schwierigeren Situation.
Allerdings hatte BLS Cargo auch nie den großspurigen Anspruch der Konkurrenz aus dem Hause SBB, ein ganz großer in Europa zu werden. Man beschränkte sich bewusst darauf, ein Spezialist im Nord-Süd-Korridor durch die Alpen zu sein. BLS-Verwaltungsratspräsident Hans Lauri.
Wir haben ein eigenes Geschäftsmodell, das konzentriert ist auf die Achse und auf die Führung von Ganzzügen. Und in diesem Bereich ist es eben möglich, Gewinne zu machen.
Trotz der Spezialisierung auf den Transport von flüssigen und festen Gütern durch die Alpen hätte BLS Cargo im europaweit liberalisierten Güterverkehr auf der Schiene alleine keine Chance. Es brauchte die Zusammenarbeit mit einem der ganz Großen in Europa, mit Railion, der Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn. Rund 40% des Güterverkehrs, den BLS Cargo transportiert, stammt von Railion. Den Rest erarbeite man selbst, betont Hans Lauri und wehrt sich gegen den Vorwurf, dass die BLS der Cargo-Tochter der SBB wichtigen Umsatz weggenommen hat.
Wir sind ganz entschieden der Auffassung, dass wenn wir diese Verkehre nicht fahren würden, dass sie dann vom Ausland her gefahren würden und dass damit inländische Wertschöpfung verloren ginge. Wir beschäftigen in der Schweiz rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und noch einmal, unsere Überzeugung ist, die würden nicht mehr hier sein, wenn wir diese Verkehre nicht fahren würden.
Auch der jetzt politisch heiß diskutierten Fusion von SBB Cargo mit BLS Cargo kann der Verwaltungsratspräsident der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahnen nichts abgewinnen. Ein solcher Zusammenschluss würde einen Riesen hervorbringen, der, je nach Rechnungsart, zwischen 75% und 95% des Güterverkehrs auf Schweizer Schienen kontrollieren würde. Ein Marktanteil, den die Wettbewerbsbehörden wohl kaum tolerieren würden.
Der Konflikt zwischen China und den Tibetern verschärft sich nun auch verbal. Der Dalai Lama droht mit Rücktritt und auch der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao hat scharfe Worte zu den Unruhen in Tibet geäußert. Peter Achten, was genau hat Wen Jiabao gesagt?
Nun, er hat gesagt, eine kleine Gruppe von Aufwiegeln, Kriminellen seien dahinter, ausgedacht, geplant und organisiert hätten das die Dalai Lama-Clique. Und er hat auch gesagt, der friedliche Dialog, den der Dalai Lama immer predige, das sei, wie man jetzt sehe, eine Lüge. Er hat weiter gesagt, es seien unschuldige Zivilisten getötet worden, Chinesen nämlich, und dass die chinesischen Sicherheitskräfte sehr zurückhaltend vorgegangen seien. Und zum Abschluss hat er noch gesagt, wir sind imstande, Sicherheit und Stabilität zu sichern. Das hat er wörtlich gesagt und das kann man sehr wahrscheinlich ernst nehmen. Jetzt wird China mit harter Hand durchgreifen.
Sie sagen, man werde durchgreifen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Nun, zum einen werden die Schuldigen, wie es heißt in China, nach dem Gesetz bestraft. Zum anderen sind eine große Zahl von Polizisten und Soldaten in Lhasa, aber auch in den angrenzenden Provinzen Sichuan und Gansu aufmarschiert. Also die werden alles daran setzen, dass es nicht wieder zu Unruhen kommt. Der Grund dafür sind die Olympischen Spiele. Das hat ja Wen Jiabao auch den Dalai Lama vorgeworfen, dass jetzt die Unruhen wegen der Olympischen Spiele angezettelt worden seien. Und für China ist eben die Olympischen Spiele sehr wichtig und deshalb werden sie alles daran setzen, jetzt diese Unruhen in den Griff zu bekommen.
Wie ist denn die Situation in Lhasa in Tibet im Moment genau? Was wissen Sie darüber?
Eigentlich weiß man seit dem Samstag nicht mehr viel. Es gibt keine unabhängigen Beobachter mehr. Lhasa ist von der Außenwelt abgesperrt. Die Touristen mussten ausreisen, Journalisten natürlich auch. Jene, die dort waren, 12 Hongkong-Journalisten, die wurden ausgewiesen. Und das letzte Telefon hatte ich am Samstagmorgen und seitdem ist es mir nicht mehr gelungen, nach Lhasa durchzukommen. Also gibt es jetzt 2 Versionen der Ereignisse, die chinesische Version und die Exil-Tibeter-Version. Also es gibt keine unabhängige Berichterstattung.
Ich habe es vorhin angesprochen, der Dalai Lama hat am Morgen gesagt, er werde zurücktreten, wenn die Gewalt eskaliert. Wie ernst gemeint ist diese Drohung?
Die könnte ernst gemeint sein. Auf der anderen Seite sehe ich nicht richtig, wie eigentlich ein geistiger Führer zurücktreten kann. Aber wenn er das macht, und das werden die Tibeter in Tibet sofort erfahren, dann wird das eine ganz, ganz große Emotion auslösen. Und dann wirklich kann man davon ausgehen, dass dann die Tibeter buchstäblich auf die Barrikaden gehen werden in Tibet oben.
Wie viel bekommt eigentlich die chinesische Öffentlichkeit mit von den Geschehnissen?
Nun, die chinesische Öffentlichkeit bekommt das Radio, Fernsehen und in den Zeitungen durch die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua mit. Natürlich ist die chinesische Version heißt folgendermaßen, kurz zusammengefasst, eine kleine Anzahl von Separatisten versucht, das Mutterland zu spalten. Und hier muss man einfach noch einmal sagen, für China ist Tibet nicht verhandelbar. Also Tibet kann man nicht zum Beispiel mit Taiwan, Hongkong oder Macau vergleichen, wo es ja ein Land, 2 Systeme gibt. Und das ist für Tibet nicht vorgesehen. Tibet ist nicht verhandelbar.
Sagt deres Asienkorrespondent Peter Achten. Sie heißen Zewang Erne und Tobten Durang. Der Tibeter und die Tibeterin leben zusammen in der Nähe von Bern. Beide kamen Anfang der 60er Jahre als Flüchtlingskinder in die Schweiz und beide besitzen schon seit Jahrzehnten den Schweizer Pass. Aber in diesen Tagen sind all ihre Gedanken in ihrer ersten Heimat. Peter Maurer hat das Paar heute Morgen besucht.
Die kleine zierliche Frau hat sich die rot-blau-gelb-weiße Tibet-Fahne um die Schultern gelegt, so als möchte sie sich damit schützen vor dem, was jetzt wieder hochkommt, was so unglaublich Angst macht.
Meine grösste Angst ist, dass alles noch einmal passiert. Alles noch einmal wie vor 50 Jahren. Es wird getötet, es wird gefoltert und die Welt schaut zu. Damals schweigend. Jetzt wird zwar geredet, aber es wird nicht gehandelt. Jetzt ist nur Blabla, was bis jetzt passiert.
Draußen im Garten flattern tibetische Gebetsfahnen neben dem Schweizer Kreuz, das sich im Wind bläht. Und drinnen in der schlichten hellen Wohnung sagt der Mann mit den dunklen Augen:
Ich gehöre sicher da in die Schweiz. Und solange Chinesen in Tibet sind, die werde ich nie auf Tibet gehen leben. Ja. Also das kann ich nicht.
Tibet, die Erinnerung.
Als Kind sind wir geflüchtet. Wir sind um unser Leben quasi gerannt. Wir haben den ganzen Weg natürlich von Nepal viele Leute gesehen, die gestorben sind. Für einen Siebenjährigen ist es natürlich auch schwierig, wenn man derartige Bilder sieht. Und die sind wie auf einer Festplatte, da sind die verankert. Das kommt natürlich immer wieder jetzt vor, wenn man die Bilder sieht.
Tibet, das Bild von Dalai Lama, von diesem Mann mit diesem herzhaften Lachen.
Die Chinesen sind irgendwie durchberührt, weil wenn sie nur das Wort von Dalai Lama hören, dann gibt es eine totale Überreaktion.
Dabei will dieser Dalai Lama in erster Linie mehr kulturelle, aber nicht mehr die politische Unabhängigkeit von Peking.
Das ist Realpolitik. Mehr liegt gar nicht drin. Weil wir haben absolut keine Chance. Wir könnten unter der chinesischen, vielleicht unter der chinesischen Herrschaft leben, aber wir müssen unsere Freiheit haben, so wie Dalai Lama das sagt. Ich mache immer den Vergleich wie in Amerika mit den Indianern. Schlussendlich sind wir Indianer von Asien.
Und die kleine zierliche Frau, sie wird immer von der gleichen Frage getrieben.
Müssen wir auch schon zu Waffen greifen? Wie Palästinenser, Kosovo etc., bis da UNO oder irgendwelche wirklichen Regierungsleute für uns eintreten?
Eintreten für die Freiheit, die er meint.
Freiheit ist für mich, wenn man sagen kann, was man denkt. Das ist das Wichtigste. Ja.
Tsewang Erne und Tupten Durang. Sie ist derzeit Hausfrau und er hat einst Töpfer gelernt. So fragt der Besucher den Töpfer zum Schluss, wie würde dieses Tibet eigentlich aussehen, wenn der Töpfer mit seinen feinen, geschickten Händen dieses Tibet zu einem Gefäß formen würde?
Vielleicht wie eine Vase, wo vielleicht Blumen drin sind, wo die ganze Welt die schönen Blumen sieht, aber die ganze Welt zuschaut, wie die Blumen nachher verwelkt.
Angst um Tibet, das war Tupten Durang im Bericht von Peter Maurer. Einen mit Helium gefüllten Plastiksack über den Kopf stülpen und darin ersticken. Diese Methode bietet die Sterbehilfeorganisation Dignitas unheilbar Kranken neuerdings an. Hintergrund des Methodenwechsels: Der Kanton Zürich droht, gegen Ärzte vorzugehen, die Rezepte für todbringende Medikamentencocktails ausstellen, nachdem sie sich mit den Sterbewilligen nur ein einziges Mal getroffen haben. Aus Zürich, Vera Grimm.
Bislang hat Dignitas Sterbewillige mit Natrium-Pentobarbital in den Tod begleitet. Dieses Mittel ist allerdings nur gegen ein ärztliches Rezept erhältlich. Und um dieses zu erhalten, reicht ein einmaliger Arztbesuch nicht aus, es müssen mehrere sein. Darauf hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in einem Schreiben von Ende Januar nochmals klar hingewiesen. Wörtlich heißt es in diesem Brief: Ärzte und Ärztinnen, welche nach dem heutigen Prozedere der Dignitas Natrium-Pentobarbital-Rezepte ausstellen, müssen mit aufsichtsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Mit Helium hat Dignitas nun einen anderen, einfacheren Weg gefunden. Dies bestätigt der Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich, Andreas Brunner.
Dignitas schafft seit einigen Wochen in einzelnen Fällen, insgesamt sind es 4 bis heute, mit Helium.
Sterbehilfe mit Helium ist legal. Der Sterbewillige muss einzig die vorbereitete und mit Helium gefüllte Maske selbst über den Kopf ziehen. Dignitas nimmt den Sterbevorgang auf Video auf und schickt diese Aufnahmen als Beleg an die Staatsanwaltschaft. Die Aufnahmen werden von den Behörden gesichtet. Dazu Oberstaatsanwalt Andreas Brunner.
Der Vorgang mit dem Helium für alle Beteiligten, insbesondere für die Polizei, für die Gerichtsmedizin und auch für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, ist sehr belastend, weil das geht lange Zeit, mehrere Minuten.
Deshalb sei das Vorgehen mit Natrium-Pentobarbital der bessere Weg für Sterbebegleitungen, sagt Andreas Brunner. Unabhängig davon, welcher Weg der bessere sei, die neueste Entwicklung zeige einmal mehr, dass es dringend ein griffiges Gesetz brauche. Es gehe nicht darum, die Sterbehilfe an sich zu verbieten, so Brunner. Was Dignitas-Gründer Ludwig Arminelli zur Sterbehilfe mit Helium zu sagen hat, bleibt offen. Er wollte sich gegenüber Radio DRS nicht äußern.
Aus Zürich der Bericht von Vera Grimm.